10.000 Gründe, den Herrn zu preisen. Und ein paar mehr. Halleluja. Mein Papa, Pastor in Österreich, Gemeindegründer, hat immer gesagt, man muss das Wort Gottes mit dem Wort Gottes auslegen. Von daher werden wir heute dem gehorsam sein und ich werde euch viele Bibelstellen vorlesen. Und ich glaube, damit sind wir schon mal auf der richtigen Seite. Aber das andere ist, bei jeder Auslegung kommt der Mensch ins Spiel und von daher möchte ich heute, weil mir das sehr wichtig ist, was ich zu sagen habe, einmal wirklich darum bitten, dass der Heilige Geist Leitung schenkt. Gott, so möchte ich mich jetzt dir unterordnen und du, Heiliger Geist, sollst in diesem Thema sein, sollst mich leiten, sollst mich erinnern, was ich zu sagen habe, sollst mich aber korrigieren, was ich nicht zu sagen habe. Dir gebührt alle Ehre. Wir vertrauen dir, dass dein Wort heute nicht leer zurückkommt, dass es das ausrichtet, was du möchtest. Amen. Also wenn ich die Bibelstellen vorlese, dann sind das zum Teil richtig schöne Bibelstellen. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn ihr da Halleluja oder Amen dazwischen ruft. Könnt ihr machen, so laut ihr wollt. Okay? Wir fangen an im 2. Petrus im 1. Kapitel ab Vers 3. Die Bibelstellen sind in der Hauptsache aus der Übersetzung Neues Leben, einige wenige auch aus Hoffnung für alle. Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Denn wir haben ihn kennengelernt, er hat uns durch seine Kraft und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen. Durch sie hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat euch zugesagt, dass ihr an seinem ewigen Wesen und Leben Anteil habt. Denn ihr seid dem Verderben entronnen, das durch die menschlichen Leidenschaften und Begierden in diese Welt gekommen ist. Deshalb setzt alles daran, dass euer Glaube sich in einem vorbildlichen Leben auswirkt. Ein solches Leben wird dazu führen, dass ihr Gott immer besser kennenlernt. Daraus entsteht immer größere Selbstbeherrschung, die zu wachsender Ausdauer führt, und aus der wiederum erwächst wahre Liebe zu Gott. Wer Gott liebt, wird auch seine Brüder und Schwestern lieben und schließlich werden alle Menschen diese Liebe zu spüren bekommen. Wenn all das euer Leben zunehmend bestimmt, wird euer Glaube nicht leer und wirkungslos bleiben, sondern ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernen. Wer aber sein Leben nicht davon prägen lässt, der tappt wie ein Blinder im Dunkeln, denn er hat vergessen, dass er von seiner Schuld befreit wurde. Deshalb, meine lieben Brüder und Schwestern, sollt ihr euch mit aller Kraft in dem bewähren, wozu Gott euch berufen und auserwählt hat. Dann werdet ihr nicht vom richtigen Weg abkommen und die Tür zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch reich und weit offen stehen. Ich habe gar kein Halleluja gehört. 2. Petrus, das 1. Kapitel ab Vers 3. Hey, ich habe echt erwartet, dass ich Halleluja höre. Aber so leise hat keiner gehört. Ich frage mich, kannst du dir solch eine Welt vorstellen? Eine Welt, in der bei allem, die Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser angenommen haben, die an ihn glauben, die Liebe so stark wächst, dass schließlich wie wir es hier gelesen haben, alle Menschen diese Liebe zu spüren bekommen. Ach, das siehst du so noch nicht. Aber können wir uns das vorstellen? Kannst du dir vorstellen, wie das wäre, eine Welt ohne Hass, ohne Selbstsucht, ohne Übervorteilung, einfach nur Liebe? Wie ist sie denn, diese Liebe? 1. Korinther 13. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und sie schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht auch nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich oder andersrum gesagt, sie ist immer bereit zu verzeihen. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Sag doch mal alle, danke Jesus.
Danke Jesus.
Ja, ich habe gestern die Zeitung aufgeschlagen und ich lese euch mal einige Schlagzeilen nur aus einer einzigen Tageszeitung. Wir dürfen uns nicht an den Terror in Deutschland gewöhnen. Angriff in Villach, bin ich aufgewachsen in Villach. Syrer sticht auf Passanten ein, Junge mit 14 tot. Familienmord in den USA, Mutter erschießt ihre 3 Töchter. Als Junge geboren, als Frau endlich frei. Jüdische Gemeinde anonymisiert aus Angst Geburtstagskinder. Besoffener Fahrer verunglückt im Bierlaster. Europas Kokainkönig in Mexiko erschossen. In einer einzigen Zeitung. Und was wir nicht in der Tageszeitung finden, finden wir im Polizeireport. Es geht nur um Deutschland und es geht nur um ein Jahr. 256.276 Menschen, davon 70,5% weiblich, wurden 2023 Opfer häuslicher Gewalt. Das entspricht einem Anstieg um 6,5%. Von dieser 250.000 Menschen wurden 2.811 getötet. Das sind 7,7 Menschen am Tag wegen häuslicher Gewalt gestorben. Es gibt 22.287 offiziell bekannt gewordene Straftaten von sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen. Das sind 55 am Tag. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich 3-mal so hoch. Wir schlagen die Bibel ein Kapitel weiter auf und lesen in 2. Petrus weiter. Kapitel 2, Abvers 1. Doch schon damals hat es im Volk Israel falsche Propheten gegeben. Solche Leute werden auch bei euch auftreten und Lehren verbreiten, die euch ins Verderben stürzen sollen. Damit verleugnen sie Christus, den Herrn, der sie doch von ihren Sünden freigekauft hat, und besiegeln so ihren schnellen Untergang. Trotzdem werden viele auf sie hören und sich ihrem ausschweifenden Leben anschließen. Diese Leute bringen unseren Glauben, den wahren Weg zu Gott, in Verruf. Sie können nie genug bekommen und werden euch belügen und betrügen, um euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Doch das Urteil über sie ist längst gefällt. Sie werden ihren Untergang nicht entgehen. Gott hat nicht einmal die Engel, die sich gegen ihn auflehnen, vor der Strafe verschont, sondern sie in den tiefsten Abgrund gestoßen. Dort müssen sie gefesselt in der Finsternis auf den Gerichtstag warten. Ebenso wenig hat er früher die Menschen verschont. Als die große Flut über die gottlose Welt hereinbrach, kamen alle um. Nur 8 wurden gerettet. Noah, der die Menschen zu einem Leben nach Gottes Willen aufrief, und 7 andere aus seiner Familie. Auch die Städte Sodom und Gomorra hat Gott in Schutt und Asche sinken lassen und damit sein Urteil an ihnen vollstreckt. Dies sollte ein warnendes Beispiel für die Menschen aller Zeiten sein, die nichts von Gott wissen wollen. Lot aber hat er gerettet, der so lebte, wie es Gott gefällt, und der durch das ausschweifende Leben der Bewohner Sodoms viel erleiden musste. Für ihn, der nach Gottes Willen lebte, war es eine Qual, die Bosheit dieser Menschen Tag für Tag zu hören und sehen zu müssen. An all diesen Beispielen seht ihr, Gott weiß genau, wie er alle, die nach seinem Willen leben, aus Versuchungen und Gefahren rettet. Aber ebenso gewiss lässt er alle, die seinen Willen missachten, ihre Strafe am Tag des Gerichtes erwarten. Seid ihr noch bei mir? In diesem Text haben wir unter anderem auch von Noah gelesen. Noah lebte in einer Welt, die damals so war wie unsere Welt heute. Was erleben wir denn heute? Grenzenloser Hass und Terror. Kleinen Kindern wird der Hass schon von Anfang an indoktriniert. Wir sehen auf der anderen Seite Veruntreuung von Milliardengeldern, die eigentlich bestimmt war für Aufbau, Ernährung, Medizin, die dafür gespendet worden und schließlich beim Terror gelandet sind, während gleichzeitig das eigene Volk hungert. Ein Despot reicht dem anderen die Hand und gemeinsam stürzen sie viele Millionen Menschen ins Unglück, eignen sich oder wollen sich unverschämt Gegenden aneignen, die ihnen gar nicht gehören. Genauso, sagt uns die Bibel, war es zu der Zeit Noah. Es war eine Welt, die total im Chaos versunken war, voller Gewalt, Egoismus und Zerstörung. Und in dieser Welt war Noah anscheinend der Einzige, der noch einen Funken Glauben hatte. Wir gehen ans Anfang der Bibel und lesen aus 1. Mose, aus Kapitel 6, einige Verse. Der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eins im Sinn: Böses planen und Böses tun. Der Herr war tief traurig darüber und wünschte sich, er hätte die Menschen nie erschaffen. Ich werde die Menschen, die ich gemacht habe, wieder vernichten, sagte er. Ja, nicht nur die Menschen, auch die Tiere auf der Erde, von den größten bis zu den kleinsten und ebenso die Vögel am Himmel. Es wäre besser gewesen, ich hätte sie gar nicht erst erschaffen. Und dann springen wir 2 Verse weiter und lesen in Vers 9. Noah war ein rechtschaffender Mensch, ganz im Gegenteil zu seinen Zeitgenossen. Er ging seinen Weg mit Gott und hörte auf ihn. Klingt nach einem Heiligen, ne? So Art Superheld, der Superglauben hatte. Aber lass dir eins sagen, Noah war kein Übermensch. Er war einfach nur einer, der Gott noch ernst nahm. Einer, der nicht mitmachte bei all dem Wahnsinn um ihn herum. Einer, der zuhörte, wenn Gott sprach. Und er war nicht allein. Seine Familie war dabei. Über seine Frau wissen wir fast gar nichts, außer, dass sie die ganze Zeit zu ihm gehalten hat. Viele andere wären vielleicht abgehauen und hat gesagt, mit dem Spinner will ich nichts mehr zu tun haben. Und auch seine drei Söhne, Sem, Ham und Japhet, die haben mit ihm die Arche gebaut. Das dauerte über 100 Jahre lang. Und die Frauen seiner Söhne, die gingen ebenfalls mit in die Arche. Ich habe mich gefragt, warum sind da die Enkelsöhne von Noah nicht auferzählt, die mit in die Arche gingen? Wisst ihr, wir hören manchmal, in diese Welt, in diese schreckliche Welt kann ich keine Kinder mehr in die Welt setzen. Und ich kann mir vorstellen, dass Sem, Ham und Japhet auch gesagt haben, wir wissen ja nicht, wir wissen nur, Gott will Gericht schenken. Und ihre Familienplanung eingestellt haben, bis sie wussten, was kommt. 100 Jahre, Acht Menschen, das war die Crew für einen völligen Neuanfang. Acht Menschen. Aber warum gerade sie? Weil sie die Allerbesten waren? Weil sie bereit waren, Gott zu vertrauen. Stell dir vor, Gott sagt zu dir, bau ein riesengroßes Boot und bau es in der Wüste, wo es noch nie geregnet hat. Du weißt eins, jeder, der dich kennt, wird dich für vollkommen verrückt halten. Das ist schon mal klar. Aber viel mehr weißt du nicht. Aber Noah zog durch. Warum? Weil er Gott mehr vertraute als allen Menschen um ihn herum. Noah war kein Übermensch, aber er war einer, der Gott einfach ernst nahm. Einer, der nicht mitmachte. Der Bau der Arche macht Noah nicht perfekt. Ich kann mir vorstellen, dass da hart und oft diskutiert worden ist. Vielleicht, wie lang sollen wir denn noch? Oder ähnliche Sachen. Wisst ihr was? Diesen Satz könnt ihr euch gut merken. Glaube zeigt sich nicht darin, dass man fehlerfrei ist, sondern zeigt sich darin, dass man daran festhält, auch wenn es verrückt ist. Noah war bereit, Gottes Plan zu folgen, ohne zu wissen, wie das ausgeht. Und dann kam die Flut. Die Sintflutgeschichte zeigt uns nicht nur, dass eine Welt von Gott gerichtet wird, die völlig aus dem Ruder gelaufen ist, sondern auch, dass Gott eine Welt rettet. Dass er einen Menschen findet, mit dem er einen Neuanfang machen kann. Und so ist die Arche mehr als nur ein Boot. Sie ist ein Zeichen dafür, dass Gott immer einen Ausweg hat. Gott hat immer einen Ausweg. Aber Noah war trotzdem nur ein Mensch. Kaum ist das Wasser weg, sitzt er auf dem Trockenen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also pflanzt er einen Weinberg, erntet die Trauben, presst Wein und besäuft sich vollkommen. Und sein Sohn findet ihn dann nackt in sein Zelt liegen. Kein besonders rühmlicher Ausgang für so eine große Story, oder? Und da sehen wir, was die Geschichte uns herzeigt. Noah war nicht makellos, aber er vertraute Gott mit all seinen Stärken und Schwächen. Hey Leute, ich glaube nicht, dass Gott die Perfekten sucht, sondern er sucht die, die ihm zuhören, oder? Menschen, die ihm vertrauen, auch wenn alles verrückt erscheint. Und vielleicht sind wir manchmal in Noahs Schuhen unterwegs. Wir verstehen nicht, um was Gott uns bittet. Wir verstehen nicht, was wir tun sollen, weil das für uns gar keinen Sinn ergibt. Oder wir fühlen uns auch nicht gut genug, um seine Pläne umzusetzen. Aber Gott sieht dich anders. Er fragt nicht, bist du perfekt, sondern er fragt dich, bist du bereit? Noah sagt uns, Glaube bedeutet nicht alles zu verstehen, es bedeutet trotzdem weiterzubauen. Eigentlich ist jetzt schon alles gesagt und ich könnte Amen sagen. Aber ein paar Dinge sind mir noch auf dem Herzen. Aber ich will ja die Zeit nicht überziehen, von daher müsst ihr mir jetzt die Freiheit geben, noch weiter zu sagen. Habe ich sie? Was lehrt uns denn die Geschichte von Noah noch? Leute, es war erst die 9. Generation nach der Schöpfung. Die 9. Generation und die Erde war total verdorben. Das hat nicht ewig gedauert. Und jetzt gucken wir uns heute an, nach dem 2. Weltkrieg waren die Kirchen voll und sie hungerten nach Gott. Und jetzt, nur 5 Generationen später, gucken wir uns doch diese Erde an, wie zu Noahs Zeiten. Es wird heftiger, es wird schneller. Und deswegen brauchen wir mehr Menschen wie Noah, die Gott fragen kann, bist du bereit? Also, wenn du als Gerechter lebst, sei bereit. Denn Gott kann immer mit dir anfangen und dich bitten, etwas Großes zu tun. Sag nicht, ich bin zu alt. Noah war 600 Jahre alt und wir wissen, dass er nach der Flut noch über 350 Jahre lebte. Also er war gerade 2/3 seines Lebens. Ich glaube, da sind wir so ziemlich angekommen, so mit 2/3 unseres Lebens. Ja, vielleicht der eine bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, aber im Schnitt kommt es bei uns hin, oder? Also sag nicht, du bist zu alt. Bau dir deine Zukunft. Bau die Zukunft deiner Familie, bau die Zukunft deiner Gemeinde und bau die Zukunft dieser Welt. Noah hatte von Gott ein paar Blätter Anweisungen bekommen. Mach die Arche 150 Meter lang, 15 Meter breit, 3 Stockwerk hoch. Viel mehr stand da nicht. Und dann hat er losgelegt. Wir haben ein ganzes dickes Buch voller Anweisungen von Gott gekriegt, wie wir die Arche bauen sollen. Geht's uns nicht viel besser? Noah musste seine Anweisungen auch studieren. Wir dürfen die Bibel auch studieren und dann anfangen. Ein weiterer Punkt, den ich euch sagen will, ist, seid mutig. Sei mutig. Ich lese gerne, komme viel zu selten dazu und ich müsste es wieder mehr tun. Aber soll ich euch was sagen? Mit Mut fangen die schönsten Geschichten an. Immer, wenn jemand mutig war, dann beginnt's. van Gogh, der war ja nicht nur Maler, sondern, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, der war auch Evangelist. Der hat mal gesagt, was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut, etwas zu riskieren? Hör nicht auf die Kritiker. Tue, was du tun musst. Wenn Gott uns auffordert, etwas zu tun, gibt es keine Kompromisse. Okay, Gott gibt dir die Wahl, Ja oder Nein zu sagen. Aber wenn du Ja sagst, gibt es keine Kompromisse. Dann tun wir das, was Gott uns aufgetragen hat. Ein weiterer Punkt. Suche dir Gleichgesinnte, die mit dir gehen. Bei Noah war es seine Familie. Das könnte auch bei uns so sein. Oder diese Gemeinde oder Freunde, auch Freunde dieser Gemeinde. In jeder Herausforderung kommen Zeiten, wo wir aufgeben wollen. Wo wir sagen, hätte ich nicht gedacht, dass es so schwer wird. Dann brauchen wir Ermutigung, die können wir uns gegenseitig geben. Denkt dran, es gibt nur eine Arche. Es gibt nur ein Boot. Ich glaube, dass Noah all den anderen Menschen zugerufen, vielleicht ja sogar zugeschrien hat, verpasst das nicht. Unser Rettungsboot ist Jesus. Wisst ihr, Jesus im Hebräischen, sein Name kommt aus der Sprachwurzel Yasha. Und soll ich euch sagen, was das bedeutet? Retten. Helfen. Ich finde das so genial. Gott sagt zu Josef, du sollst ihn Jesus nennen. Gott schickt einen Retter und sagt auch noch, nennt ihn einfach Retter. Simpel. Was Gott uns aufträgt, ist simpel. Da ist ein Retter, simpel, einfach, nicht kompliziert. Jeder kann Rettung erfahren. Simpel, einfach. Der Retter, den Gott geschickt hat, heißt auch Retter. Ein vorletzter Punkt. Bitte hab Geduld. Hab Geduld mit dir. Hab Geduld mit denen, die mit dir an diesem Strang ziehen. Hab Geduld auch mit Gott. Noah hat über 100 Jahre an der Arche gebaut. Und danach musste er noch ein Jahr treiben. Weiß nicht, was schlimmer war. In dem Gestank der ganzen Tiere ein Jahr sich treiben zu lassen. Oder diese 100 Jahre Baum. Vertraue darauf, dass alles kommt, wenn die Zeit dafür reif ist. Gestalte jetzt deine Zukunft, aber gib die Hoffnung nicht auf das Große, das noch kommt. Versteht ihr mich, was ich meine? Und als letztes, schau dir an, was Hoffnung ausrichten kann. Am Ende der ganzen Zeit hat Gott einen Regenbogen in die Wolken gesetzt, als Zeichen der Hoffnung. Nie wieder werde ich diese Welt durch Wasser vernichten. Lass uns zum Himmel schauen. Das sehen, was Gott uns da hineingesetzt hat. Und wenn wir aufschauen, was sehen wir? Wir sehen Jesus und wir sehen ihn, wie Jesaja es uns sagt, als Friedefürst, als Wunderrat, als gnadenvoll, als starker Held und als ewiger Vater. Ich hoffe, ihr habt Mut bekommen. Ich habe Mut bekommen, auch für uns. Ich sag mal uns, nicht euch. Amen.